Wir leben in Zeiten, in denen Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufgehalten wird. Das lesen wir in Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18. Diese Aussage ist mir in dieser Woche begegnet, im Bibellesen, und irgendwie ist mir die nachgegangen. Und zwar das Wort aufhalten. Durch Ungerechtigkeit wird die Wahrheit aufgehalten. Nicht überdeckt, aufgehalten. Dazu ein Beispiel. Ich habe da ein Buch. Stellt euch vor, ich habe wieder mal ein Buch gelesen. Genau. Bin mehr oder weniger zufällig darauf gestoßen in der Buchhandlung. Das kann man machen, ab und zu mal in eine Buchhandlung gehen, ins Benedikt, und einfach so rumgehen und schauen, was das hat. Und das Buch habe ich angesprochen. Es war mir nicht unbekannt, weil ich schaue auch Vorschauen an. Und damals fiel mir der Name Triplehorn auf. Ich dachte, das ist ein lustiger Name. Woher kommt denn der? Ist aber ein Amerikaner. Genau, ein Professor. Dachte, ja, so ein Sachbuch. Und 100 Seiten davon ist aber sehr biografisch, sehr interessant, denn er hatte ein Problem, nämlich als Akademiker, als Christ, stellte er fest, dass es sehr viele Wissenschaftler gibt, Archäologen, die die Bibel in Frage stellen. Und das nimmt solche, da hat solche Auswirkungen angenommen, dass er in seinem Glauben ernsthaft Zweifel hatte, ist die Bibel, jetzt mal besonders das Alte Testament, wirklich wahr? Ist wirklich das mit Israel geschehen, da in Ägypten und der Auszug und die Landeinnahme und so weiter und so fort? Ist das wirklich geschichtlicher Fakt oder ist es einfach ein Mythos, eine Legende und so weiter? Und das hat ihn ziemlich in Schleudern gebracht, weil die große Thematik oder das Problem war und ist es bis heute, nicht, dass man die Ereignisse des Alten Testaments nicht gefunden hätte. Oh doch, man hat sie gefunden. Und man macht immer mehr Ausgrabungen und man findet sie auch. Aber das große Problem ist die Datierung. Wann ist das geschehen? Und das an und für sich ist schon ziemlich paradox. Aber es bringt wirklich viele Wissenschaftler, Archäologen dazu, dass sie sagen, das passt einfach nicht zusammen. Die Bibel sagt, zu diesem Zeitpunkt ist etwas geschehen und wir finden heraus, nein, hier ist es geschehen. Und das passt nicht übereinander. Und das kommt vor allem im Buch sehr gut raus, die Bibel ist ein Mythos, muss ich das glauben, dass diese Wissenschaft, diese Archäologen die Bibel abgestempelt haben, sie ist eben nicht wahr. Die Geschichte ist nicht so geschehen. Und das sagt zum Beispiel ein Israeli. Er heißt sogar Israel Finkelstein, oder? Und tut damit seine ganze Geschichte durch des Volkes, seines Volkes. Aber, nein, nicht ganz natürlich, es ist schon wahr. Es ist schon Wahrheit drin. Es ist nicht geschichtlich so passiert, aber es ist einfach zusammengesetzt aus diesen Vorstellungen der Vergangenheit, aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Religionen, hat man einfach so Wahrheiten, Lebenswahrheiten, Legenden zusammengefasst, die einem schon etwas geben. Oder? Aber es ist nicht geschichtlich geschehen. Dann gibt es unter anderem einen Agnostiker, einer, der sagt, Gott kann man nicht beweisen. Und fragt sich, ob es wirklich einen Gott gibt, der ist kein Atheist. Er lässt das wie offen. Die sagen, oder der sagt, und auch andere auch, doch, doch. Man findet durchaus Argumente, um diese Datierungen zusammenzubringen. Um das geht es in diesem Buch. Glücklicherweise findet man dann wirklich die Wahrheit. Aber das Problem ist, und das habe ich am Buch erschüttert, dass es gewisse Wissenschaftler gibt, und nicht wenige, Für die ist es ganz klar, die Bibel ist und bleibt ein Mythos, wird nie geschichtlich relevant sein. Und das ist für mich ein Beispiel, wie Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufgehalten wird. Denn wir leben in Zeiten, das freut mich, der Wissenschaften. Und diese Wissenschaften werden, wenn die Bibel und Gott wahr ist, sie werden immer wieder auf Gott stoßen, in Funden, in Untersuchungen. Hatten sie auch Albrecht Kellner, ganz ein anderes Gebiet, gell, wunderbar deutlich gemacht. Das gibt es auch, dass man eigentlich auf Gott stößt, auf die Spuren Gottes stößt. Und je mehr Wissenschaft es gibt, umso mehr wird man Gott finden und ist der einzelne Mensch, ob Wissenschaftler, ob allgemein einfach irgendwie interessiert, herausgefordert, glaube ich jetzt der Wahrheit, die ich entdeckt habe, oder lehne ich sie ab? Noch einmal, wir leben in Zeiten, wo die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufgehalten wird. Zu meinem Erstaunen, als ich das Buch gelesen habe, kam mir irgendwie, das kenne ich doch irgendwo her. Ja, weil ich vor Jahren diesen Patterns of Evidence, diesen Film gesehen habe. Nicht unbedingt so glücklich, dass der Titel halt auf Deutsch ist, auf Englisch ist, aber auf Deutsch würde er so heißen, bewusst Muster von Beweisen. Das ist auch ein komischer Titel, wer schaut schon einen Film, der heißt Muster von Beweisen. Jetzt hat man wahrscheinlich den englischen Titel beibehalten, aber das Buch ist identisch mit dem Film. Und der Filmemacher von Patterns of Evidence, Exodus, der David Mehuni, hatte genau dasselbe Problem wie Tom Triplehorn. Diese Zweifel. Aber sie haben gefunden, dass die Bibel eben doch wahr ist und wahr bleibt. Nun, warum erzähle ich euch das? War für mich eigentlich ein wunderbarer Einstieg für dieses Kapitel 12 von Matthäus. Weil da geht es eben auch darum, ist denn das, was Jesus jetzt erwähnt in diesem Kapitel, sind das jetzt Mythen oder ist das wahr? Denn in diesem Kapitel, wir werden nicht alles anschauen können, in diesem Kapitel 12 kommen Leute vor wie König David. Der Priesterdienst im Tempel, Jesaja, Jona und die Wahlgeschichte, Leute von Ninive, Königin des Südens und Salomon. Alles alttestamentliche Figuren. Und Jesus zitiert sie. Und das steckt dahinter, wenn man das Alte Testament in Frage stellt. Dann stellst du automatisch in der Konsequenz Jesus in Frage. Und das ist der eigentliche Angriffspunkt und Schwierigkeit. Nein, Jesus erwähnt König David, weil es ihn gegeben hat. Jona, weil es ihn gegeben hat. Und macht Anwendungen daraus und davon. Deshalb starten wir also in dieses Kapitel, ein reichhaltiges Kapitel, Matthäus 12. Wir schauen, wie gesagt, nicht alles an. Drei Punkte dazu. Es geht darum, mal in Vers 1 bis 21, Jesus und die Wahrheit über den Sabbat. Und ich hoffe, wenn ich jetzt von Wahrheit spreche, ist uns bewusst, es ist nicht einfach eine Wahrheit, sondern es ist die Wahrheit, wie sie die Bibel uns weiter sagt und weitergibt. Und diese Wahrheit ist zuverlässig, wie wir es gesungen haben. Darauf kann man bauen, sein Leben. Das ist Wahrheit, die bleibt. Im Gegensatz zu viel wissenschaftlicher Wahrheit, die nicht bleibt, die relativiert wird oder verändert wird und angepasst wird nach neuesten Erkenntnissen, was auch nicht immer schlecht ist. Also, das kleine Problem ist, wir können nicht das ganze Kapitel lesen, deshalb jeweils kurzer Abschnitt zum Anfang, Jesus und die Wahrheit über den Sabbat. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder, seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ähren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Gell, seht ihr, wie Jesus David zitiert? Mythos? Nein, eine reale Person. Das ist eine der Begebenheiten, die in diesem Kapitel erwähnt wird, wo es um den Sabbat geht und wo wir darauf stoßen, dass Jesus und die Jünger sich nicht an die Gebote des Sabbats halten. Allerdings sind das Gebote der Pharisäer. Und nicht bricht er das Gebot nach der Bibel, nach Mose. Der Sabbat war bei Israel ja ein wichtiges Bundeszeichen, das Gott gegeben hat, zum sagen, ihr seid mein Volk, ich schließe einen Bund mit euch. Ein Bund heißt, ich tue etwas, wenn ihr euch an diesen Bund haltet. Ihr haltet den Bund und werdet gesegnet. Und der Sabbat, dass sie einen Ruhetag haben, das soll das Zeichen sein dafür. Nun, weil die Juden es genau nehmen, machen sie halt Gesetze oder weitere Gebote. Ja, was heißt denn am Sabbat nicht zu arbeiten? Und um nicht einfach den gesunden Menschenverstand irgendwo zu gebrauchen, und hat man Gesetze gemacht. Sehr viele Gesetze um dieses eine Gebot. Die Frage ist, warum? Nun, Jesus hält sich nicht an diese zusätzlichen Gebote, sondern, wie wir es ja gelesen haben, nimmt er seine Jünger in Schutz. Und sagt dann weiter in Vers 6 und Vers 8, ziemlich tough: Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Und meint sich selber. Und Vers 8, denn der Sohn des Menschen ist Herr, auch über den Sabbat. Er sagt damit, ich rede mit Autorität. Ich bin der, der den Sabbat gegeben hat. Bringt uns zu einem Punkt, zu einer Frage, die mich beschäftigt hat. Wie können Menschen sich anmaßen, zu Gottes Wort zusätzlich Gebote zu machen? Wie kann man eigentlich Gottes Gebot meinen, andere Menschen zu bestimmen, wie sie etwas zu tun hätten, wie sie ihren Glauben auszuleben hätten, damit Gott Gefallen daran habe? Das ist eigentlich, finde ich, diese Überschätzung, diese Überhöhung, die sich Menschen damit anmaßen. Weil Gott uns, dich und mich, in eine freie Beziehung mit ihm gestellt hat. Und dieses Problem gab es nicht nur damals durch die Juden, durch diese Gesetzgebung und die zusätzlichen Gesetze. Nein, das Problem kennen wir heute doch auch. Und wahrscheinlich viele von euch haben das schon einmal erlebt, dass es Christen gibt, die uns vorschreiben, wie wir was zu tun hätten. Und wenn du dann nachfragst, ja, wo liest du das dann in der Bibel, dann findet sich das eventuell gar nicht. Jede Sekte, jedes Religionssystem beginnt mit solchen zusätzlichen Gesetzen zum eigentlichen Wort Gottes. Daran kann man sie erkennen. Müssen wir heute noch zum Beispiel den Sabbat halten? Es gibt eine Glaubensgemeinschaft, die Adventisten, die das sagen. Wir müssen den Sabbat halten. Aber der Sabbat ist nicht für Christen. Das ist für die Juden ein Bundeszeichen. Aber wir halten keinen Sabbat und die ganzen Ordnungen und Gebote. Erst recht nicht einen speziellen Tag, den wir als Sabbat feiern sollen. Den Samstag bei den Juden ist ja der Sabbat. Kennen wir so nicht. Lies Apostelgeschichte 15. Als es gerade um diese Frage ging, wie sollen die Heiden, die zu Messias Jesus kommen, wie sollen die leben? Sollen die jetzt nach dem Alten Testament, nach den Gesetzen leben, wie messianische Juden, also Juden, die an Jesus glauben? Und da sagen die Juden, die Apostel, die selber Juden waren, nein, Apostel Petrus, nein, das müssen sie nicht. Vier Punkte werden dort erwähnt, aber nicht den Sabbat halten. Also als heute eine Glaubensgemeinschaft sagt, du musst als Christ den Sabbat halten, dann machen sie etwas Ähnliches wie auch die Pharisäer hier. Sie sagen, wenn du Gott gefallen willst, musst du nach diesem Gebot leben, das wir bestimmen. Da schrieben sich Menschengebote in die Beziehungen zwischen dem Gläubigen und Gott. Das soll so nicht sein. Markus 2, 27, 28 lesen wir noch, dass Jesus sagt, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr über den Sabbat. Das ist so etwas auch Wichtiges. Gott gibt sein Wort und Gebote zum Segen für dich. Jesus sagt hier, wir leben nicht für die Gebote, die Gebote sind für uns. Hier brauche ich immer eigentlich das Beispiel so von Straßengesetzordnungen. Wir leben nicht für diese Straßengesetzordnungen, für das Tempo 50. Aber es dient uns zum Schutz. Stellt euch vor, wir hätten keine Tempobeschränkung auf der Straße. Wir hätten unglaubliches Chaos, Anarchie auf den Straßen, wenn es dort keine Gesetze gäbe. Unglaublich. Die Macht des Stärkeren. Was gäbe es da an Toten? Es wäre brandgefährlich auf unseren Straßen. Glaubt ihr das? Es wäre nicht so, dass wir Menschen lieb und nett wären und beim Zebrastreifen immer halten würden und so weiter. Unfassbar. Die Gebote dienen uns zum Schutz. Aber seltsam, dass wir auch Christen manchmal die Bibel verwenden, um anderen Menschen damit Gebote zu machen. Du darfst das nicht und du darfst das nicht und so weiter. Gehen wir zurück zu dieser Geschichte mit diesen Pharisäern. Es geht ja weiter, ich erzähle euch das, das können wir nicht nachlesen. Jesus geht in eine Synagoge. Und in dieser Synagoge ist ein Mann, der hat eine verkrüppelte Hand. Behindert. Und dann wird Jesus gefragt. Darf man am Sabbat heilen? Von den Pharisäern natürlich. Und Jesus erklärt ihnen das. Wenn ein Schaf irgendwo in ein Loch fällt oder in einen Tümpel oder ums Leben käme, würdet ihr es retten? Natürlich würden wir es retten. Also und diesen Menschen soll ich nicht retten, weil einfach Sabbat ist, weil es auch euren Gesetzen nicht erlaubt ist zu heilen. Und da bringt Jesus das interessante Beispiel, wisst ihr nicht, dass ihr den Sabbat brecht an jedem Sabbat, wenn ihr nämlich Opfer bringt? Das habe ich jetzt hinzugefügt. Das liest man nämlich in den Parallelstellen. Weil diese Frage hat mich interessiert, warum, was meint Jesus dort eigentlich? Und die Parallelstellen in meiner Bibel zumindest weisen auf Opfer hin. Ja, das ist so. An den Sabbaten haben die Priester Tiere geschlachtet, gemetzget, geschlachtet, Holz aufgestapelt, angezündet und, und. Ja, das ist doch Arbeit. Ich weiß nicht genau, ich deute es eigentlich mehr in die Richtung, dass so ein Hinweis von Jesus ist, hey, was macht ihr da eigentlich? Ist ja nicht so, dass Gott die Priester lässt das Gesetz brechen durch diese Anordnung, sondern dass Jesus auch sagt, wenn ihr den Maßstab, den ihr mir anwendet, auf den göttlichen Priesterdienst anwendet, dann brechen sie das Gebot auch. Hey, bei eurem Denken stimmt etwas nicht. Überlegt doch einmal. Das bringt uns zu einem Punkt, den habe ich mit diesem Extreme gekennzeichnet, mit diesem Wegweiser, Extreme. Ist ja schon aufgefallen, hier in dieser Geschichte gibt es zwei Extreme. Die extreme Einhaltung des Sabbat, extrem heilig, ja nicht in irgendeiner Form, durch irgendein etwas den Sabbat zu entheiligen. Das andere Extrem ist nicht extrem heilig, extrem sündhaft. Wie ist nämlich die Reaktion auf diese beiden Situationen und vor allem auf diese Situation im Tempel, in der Synagoge besser gesagt? Dann Jesus heilte den Mann Vers 14, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Extrem sündig. Extrem heilig. Boah, ja, nicht den Ruhetag brechen. Wie können wir den umbringen? Hey, was ist da los? Und ich weiß nicht, ist das schon aufgefallen, es kennzeichnet ein wenig auch unseren Glauben manchmal. Gerade, und ihr kennt sicher auch Christen, die nehmen es bei gewissen Punkten extrem genau. Ihr könnt fast sicher sein, bei diesen Christen gibt es andere Seiten, da ist es genau das Gegenteil. Dieses extrem heilig und dieses extrem sündig. Ich muss da keine Beispiele machen, aber ihr habt das bestimmt auch schon gehört und gelesen. Ich kann euch uns Prediger hervornehmen, die oft sehr gesegnet sind und Dinge wirklich extrem heilig gelebt haben und so weiter. Und plötzlich zu einer Prostituierten. Plötzlich Ehebruch. Letzte Woche, habe ich von jemandem gehört, eine Ehe, die einfach auseinanderbricht an einem Ort. Ein Ehepaar, das eigentlich ein Vorbild war für ganz viele Junge über viele Jahre hinweg. Die Ehe bricht einfach auseinander, ich kenne die genauen Umstände nicht. Zuerst lebt man so vorbildhaft und dann schwupps, diese Extreme. Und da möchte ich einfach uns warnen und irgendwie auch Warnlichter aufstellen. Wenn du in gewissen Dingen extrem bist, dann pass auf, weil da gibt es Dinge in deinem Leben, die werden dich wahrscheinlich zu Fall bringen können. Ausgewogenheit, das brauchen wir. Und diese Ausgewogenheit, wir müssen weitergehen, die finden wir bei Jesus. Wie können wir nämlich, oder du in deinem Leben, wie können wir diese Extreme vermeiden? Sei und übe barmherzig sein. In Matthäus 12, 7, so geht es nämlich dann weiter. Wenn ihr wüsstet, sagt Jesus, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Und Jesus nimmt ja ein Zitat aus Hosea 6, Vers 6. Und es lohnt sich, den ganzen Teil zu lesen, Vers 1 bis 6, aus diesem alttestamentlichen Propheten. Ich will Barmherzigkeit, sagt Gott, und nicht Opfer. Ihr könnt so viel Gutes tun, aber wenn ihr hartherzig seid in gewissen Dingen, wenn ihr extrem seid in gewissen Dingen, nein, Gott ist barmherzig. So würde ich auch diesen Abschnitt, eigentlich, oder ist er ein Beispiel, durch Ungerechtigkeit, durch Extreme wird die Wahrheit aufgehalten. Die Jünger haben Hunger. Noch ein spannender Aspekt, dass auch im Leben mit Jesus Zeiten von Hunger gibt. Die Extremen sagen, ihr dürft nicht essen. Oh, Gott sagt doch, auch David und seine Leute haben die Schaubrote gegessen, die eigentlich für die Priester waren, die einfach Gott sind. Da darf nicht einmal irgendein hergelaufen, auch wenn er der zukünftige König ist, die davon essen. Da ist einer, der verkrüppelt ist, der darf nicht geheilt werden am Sabbat. Jesus sagt doch, klar, jetzt ist die Stunde. Wollt ihr wirklich den Moment der Heilung opfern für eure extreme Heiligkeit? So kommen wir dann zu diesen Versen, die Dieter am Anfang gelesen hat. Wie hat Jesus darauf reagiert, auf diese Situation, auf diese Mordandrohung der Pharisäer? Er ging einfach weiter. Er lebte Barmherzigkeit. Das ist ein Zitat aus Jesaja 42, 1 bis 4. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Das ist eine wunderbare Aussage über Jesus, wie er gelebt hat. Das ist Barmherzigkeit. Extreme Heilige haben nicht so ein Herz. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Was für ein Bild. Für Sanftheit. Für Nähe. Für Empfindlichkeit im positiven Sinne. Kann man über meinem Leben das so sagen? Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Er zog sich zurück, er suchte nicht die Konfrontation. Jetzt noch nicht, Jesus. Er ging weiter. Viele Leute sind ihm nachgefolgt. Viele, die gemerkt haben, er ist der Messias. Er ließ sich nicht aufhalten, heilte trotz allem weiter. Wahrscheinlich auch am Sabbat. Er versuchte, oder nicht Staub aufzuwirbeln, sondern wirkte im Stillen weiter. Er ließ sich durch Gottes Wort leiten, eben wie das Zitat von Jesaja es andeutet. Und er lebt darin. Hier noch eine Frage zur Vertiefung, zu diesem Abschnitt. Hat es vielleicht einen Zusammenhang, dieses Zitat von Jesus mit David und dieser Flucht? Er war ja gesalbt als König, wurde dann verfolgt von Saul, ist auf der Flucht, kommt zu Priestern und er bietet sich dort eben dieses Brot. Gibt es da vielleicht Parallelen und Zusammenhänge zu der Situation von Jesus und den Jüngern? Könnt ihr euch selber mal weiter dazu Gedanken machen. Wir gehen weiter zu meinem Punkt 2, Jesus und die Wahrheit über den Sabbat. Nein, das ist nicht das, gehen wir weiter. Jesus und die Wahrheit über sein Wirken im Geist. Behaltet euch das noch im Kopf, deswegen diesen Extreme. Wir kommen nämlich dann am Schluss noch darauf, warum es zu diesem Extrem bei den Pharisäern gekommen ist, dass sie Jesus umbringen wollen. Wir gehen aber weiter zu Vers 22 und folgende. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Das ist das zweite Mal, dass Jesus einen Menschen, der besessen ist, der aber auch stumm ist, befreit. Dieses Wunder ist ja bekannt als eines der messianischen Zeichenwunder. Das heißt, die Juden damals, die Gelehrten damals, aber auch der allgemeine Jude, wusste, wenn jemand das tut, was Jesus gerade getan hat, dann ist er es, der Messias. Und deshalb reagieren im Vers 23 die Volksmengen, gell, nicht die Gelehrten, sie staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Und meinten damit der Messias. Klar, es war eindeutig. Und hier kommt, durch Ungerechtigkeit wird die Wahrheit aufgehalten. Wenn es jemand wissen musste in dieser Zeit, dann waren es die Gelehrten, die Pharisäer. Genau die, die dann eben sagen, dieser treibt durch Dämonen, durch den Teufel selber die Dämonen aus. Unglaublich. Wenn die Wahrheit nicht wahr sein darf, dann wird geleugnet, es ist kaum zu glauben. Und es durfte einfach nicht wahr sein, dass dieser Jesus, der den Sabbat bricht nach unserem Gesetz, und merkte das Konstrukt, das sich Menschen machen können, dass man die Wahrheit nicht akzeptieren will. Vers 24, als aber die Pharisäer es hörten, scheinbar waren sie bei dieser Befreiung des Mannes nicht selber dabei. Ganz interessant. Sie hörten das jetzt also. Sind sie der Frage genau nachgegangen? Haben sie mit Jesus gesprochen? Jesus, was ist da gerade geschehen? Haben sie mit dem Befreiten gesprochen? Was ist mit dir geschehen? Wer die Wahrheit nicht wissen will, der sucht sie auch nicht genau. Die Archäologen von der Einleitung lassen grüßen. Immer mehr wird Wahrheit Gottes offenbar, aber sie darf nicht wahr sein. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, vielleicht sogar der letzte. Das, wenn man dann im Matthäus-Evangelium weiterliest, merkt man, mit diesem Kapitel 12 gibt es, ist irgendwie eine Spitze des Konfliktes erreicht, wo es irgendwie einen Punkt der Rückkehr, der Buße, der Umkehr des Volkes Israel hätte geben können, sage ich einmal. Denn diese Beurteilung der Pharisäer, dass Jesus durch den Teufel wirke, hat größte Konsequenzen und bringt uns zu diesem Thema, das unter Christen bekannt ist, gefürchtet ist, gell? Nämlich die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das kommt hier. Weil Jesus sagt ihnen dann, was ihr gegen mich redet, okay. Aber dass ihr sagt, dass ich nicht durch Gottes Geist diesen Mann befreit habe, sondern so quasi durch den Teufel selber, damit habt ihr endgültig die Sünde begangen, die nicht vergeben werden kann. Und das ist natürlich ein ziemlich hartes Wort. Stell dir das mal vor. Wir könnten eine Sünde tun, wenn du die getan hast. Fertig. Keine Rettung. Verloren. Stellt euch das einmal vor. Das wäre krass. Das wäre ein Damoklesschwert über uns. Und wir hätten keine Chance. Jeder würde diese Sünde tun. Jeder. Weil wir sündhaft veranlagt sind. Auch wenn wir Christen sind. Gott sei Dank ist es ja nicht so. Zwei Aspekte dazu. Wegen dieser Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn du Angst davor hast, dann bist du bestimmt nicht davon betroffen. Weil die Pharisäer, die hatten keine Angst davor. Du kannst diese Sünde gar nicht tun. Denn diese Pharisäer haben ein direktes Handeln von Jesus als das bezeichnet. Und das kann man heute schlichtweg gar nicht mehr. Ich möchte allerdings etwas uns vor Augen führen, das wieder in diese Richtung gehen kann, betrifft aber nicht uns Christen. Nämlich, wenn bewusst jemand Wahrheit, egal in welchem Bereich, ich nehme jetzt die Archäologe, ich nehme Wissenschaftler, wenn sie Hinweise, klare Hinweise auf die Bibel, auf die Wahrheit der Bibel bekommen und sehen und diese bewusst ablehnen, und nicht nur bewusst ablehnen, wie hier die Pharisäer, sondern noch bewusst töten, bewusst dagegen reden, dagegen handeln, gegen besseres Wissen. Da stellt sich schon die Frage, ob es nicht ein zu spät gibt für solche Menschen. Versteht ihr? Bewusstes Wissen um der Wahrheit und man tut sie, man bezeugt sie nicht nur, man bekämpft sie sogar. Was macht man da mit deinem Herzen? Eine Räuberhöhle draus. Aber gell, es ist einfach ganz, ganz fest abgeschwächt auf dein und mein Leben. Bin ich immer so offen für die Wahrheit, auch wenn sie Konsequenzen hat, die mir vielleicht nicht gefallen? Ganz ehrlich gefragt. Aber das hat alles nichts mit diesem gegen den Heiligen Geist zu tun und so weiter. Diese Sünde kannst du heute nicht mehr tun. Gott sei Dank nicht. Aber Jesus macht dann einen wunderbaren Exkurs darüber, wie er Menschen befreit. Das müsst ihr selber nachlesen bis zum Vers 42. Wie eben nicht durch böse Mächte befreit wird, sondern wirklich nur durch Gottes Geist Menschen auch von Besessenheit, von bösen Geistern wirklich frei werden können. Daraus folgt der Punkt 3, den ich noch ein wenig vertiefen möchte. Jesus und die Wahrheit über sein Haus. Ich möchte aber noch festhalten, so Punkt 2, pass also auf, nicht zu schnell beurteilen, vor allem verurteilen. Weder Christen, noch Werke, noch Wirkungen. Pass auf. Nicht nur einfach, ich höre etwas, ah, das habe ich schon lange gedacht, wie die Pharisäer, oder? Sie hören, zusammen, genau. Nein, passen wir auf, wie wir urteilen und verurteilen. Prüfen. Wirklich mit Vorsicht immer wieder prüfen. Drum, wie machen wir das am besten? Ja, indem Jesus in unser Haus kommt. In diesem ganzen Disput macht Jesus jetzt eine wichtige Aussage. Und jetzt kommen wir wieder auf die Extreme zurück. Lesen wir es einmal. Vers 43 bis 45, da musst du doch noch rasch lesen. In Anlehnung an diese ganze Befreiung, die da geschehen ist, von diesem Mann, der besessen war, die Ablehnung. Es kommen dann im Vers 38 kommen Pharisäer zu Jesus und bitten ihn um ein Zeichen. Das ist einfach noch vom Zusammenhang her. Komisch, he? Da macht Jesus das Messias-Zeichen. Gut, das können ja auch andere gewesen sein, oder? Aber die haben das gehört, oder? Er tut das, da taucht einer auf und der macht ein messianisches Wunder. Jesus, gib uns doch noch ein Zeichen. Hey, er hat es ja getan. Und Jesus macht dann kein Zeichen, sondern bringt das mit Jona und dem Fisch und sagt, wie Jona 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches war, geschichtliche Tatsache nach Jesus, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage im Grab sein. Eine Hindeutung auf das, was kommen wird am Kreuz und der Tod. Sein Erlösungswerk. Und er sagt dann auch, es werden Leute von Ninive, eine alttestamentliche Geschichte, die das Gericht Gottes traf, werden auftreten und sagen, haben Buße getan auf die Verkündigung hin, aber ihr tut nicht Buße, ihr kehrt nicht um. Und dasselbe bei der Königin des Südens, die da zur Zeit Salomos gelebt hat, 2. Königebuch nachlesen, ihr wollt nicht umkehren. Und dann sagt Jesus, warum kehrt ihr nicht um? Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städte und sucht Ruhe und findet sie nicht. Spannend, wie Jesus das beschreibt. Jetzt können wir einen Blick in eine Geistwelt tun, die wir nicht sehen. Dann spricht er, der Geist, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin, und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin, nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. Und jetzt, warum erzählt Jesus diese Geschichte? So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Nehmen wir die Geschichte zusammen, von Matthäus. Vers 43. Dieser unreine Geist, der ausgefahren ist, durchzieht wasserlose Städte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Da kam doch Johannes der Täufer. Kehrt um, tu Buße, das Reich Gottes ist nahe. Und viele Juden, viele Israeliten haben Buße getan, haben sich vorbereitet, der Messias kommt. Sie haben Johannes den Täufer erkannt. Er ist der Vorläufer des Messias, nach Jesaja 40. Ganz klar, ganz einfach. Warten wir, bis er kommt. Und er ist gekommen. Und sie haben sich vorbereitet. Das Haus ist geschmückt und so weiter. Aber es blieb leer. Denn der Messias ist gekommen, Jesus, wie wir hier gelesen haben. Aber sie lehnen ihn ab. Was passiert mit diesem Haus? Es wird schlimmer als vorher. Der Geist kommt zurück mit anderen und es wird schlimmer. Das ist der Grund für Extreme. Daraus kann man eine wunderbare Darstellung nehmen. Und jetzt brechen wir das herunter für dein und mein Leben, damit es auch persönlich und praktisch wird. Erfüllt Jesus mein, dein Leben. Wenn nicht, stehst du in der Gefahr, in diesen Extremen hin und her zu switchen. Dann bemühst du dich mit deinem Leben, ein heiliges Leben zu leben. Das ist ein Krampf. Und du fällst. Und du fällst in das andere Extrem, in Sünde. Du lebst aus eigener Kraft. Du hast ja Jesus angenommen. Er lebt in dir. Erlebst du ihn auch? Nach 10, 20, 30, 50 Jahren im Glaubensleben? Oder hast du das abgestempelt und ist es nur eine Theorie? In 1. Korinther, in 1. Korinther 3,16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Erfüllt dich diese Tatsache mit Freude, immer wieder von Neuem. Er ist ja da in meinem Leben. Wenn das nicht so ist, dann kommen, in Anführungszeichen, ganz festen Anführungszeichen, die alten Dämonen in deinem Leben zurück. Wie in dieser Geschichte. Die alten Gedanken, kennst du sie? Diese Gedankenmuster, alte Sünden. Du kannst Sünde besiegt haben und nach Jahren oder Jahrzehnten kommt sie plötzlich wieder. In deinen Gedanken. Und du denkst, warum habe ich solche Gedanken? Alte Gewohnheiten, die du schon lange überwunden hast, warum kommen die plötzlich wieder? Weil Jesus nicht dein Leben täglich neu erfüllt. Weil du nachgelassen hast, die Bibel zu lesen, zu beten. Und nicht, weil es ein Gebot ist, Bibel lesen und beten, sondern Beziehungspflege zu deinem Herrn. Freust du dich, im Alltag mit Jesus zu leben, ihn zu erfahren? Immer wieder, so, das habe ich so fest mitgenommen, von Albrecht auch, einen Schritt zurückzugehen zu Jesus und das ganze Leben immer wieder ihm zu geben. Die ganzen Situationen, Herausforderungen des Lebens. Immer wieder Jesus hinzulegen und zu danken, dass er da ist. Und wie wir das doch praktisch tun können, damit schließt auch dieses Kapitel wunderbar. Vers 46 bis 50. Eine ganz neue Situation, Jesus ist im Haus, da kommt seine Mutter und seine Brüder, seine Geschwister. Aber es sind so viele Leute da, sie können nicht zu Jesus kommen. Und da macht Jesus auf den ersten Blick etwas Komisches. Er sagt nämlich, ihr alle, die ihr Gottes Wort tun wollt, die ihr Gottes Willen tun wollt, ihr seid meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern. Ui. Schon noch tough, nicht? Ist vielleicht auch ein wenig ein, so nicht ein Seitenhieb, das ist falsch, aber irgendwie so ein Hinweis auf seine Brüder. Denn zu diesem Zeitpunkt haben sie noch nicht an ihn geglaubt. Das kommt erst nach der Auferstehung. So ein Seitenhieb, ihr wollt zu mir, aber schaut mal, wir sind eigentlich die Menschen, die mich suchen, die meine Hilfe suchen, die sind mir näher. Das sind meine Mutter, das sind meine Brüder, meine Schwestern. Du und ich, wir dürfen dazugehören. Wir kamen da Kolosser 3,16 in den Sinn, als Ausschnitt habt ihr den Vers hier. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Denn der Heilige Geist wohnt in meinem und deinem Leben. Und so habe ich hier 5 Punkte. Lass Gottes Wort in deinem Leben aufräumen. Nimm dieses Bild von der Wohnung, das Jesus da gebraucht hat, auch für das Haus Israel. Nehmen wir es doch so, weil es ja 1. Korinther 3,16 auch, der Geist Gottes wohnt in uns. Ist mein Leben aufgeräumt? Müssen wir immer wieder machen in unserer Wohnung, oder? Jetzt, wenn Monika weg ist auf der Alp, muss der Mann das machen. Staubsaugen, aufräumen, für Ordnung sorgen. Das gehört zum Leben. Das gehört auch zum geistlichen Leben. Immer mal wieder aufräumen. Ich weiß, mein Büro muss auch noch aufräumen. Genau. Ordnung schaffen. Gute Gewohnheiten angewöhnen. Machst du das? Mit Jesus? Gell? Immer mit ihm aufräumen. Er vergibt gern. Mit ihm, Herr Jesus, wo kann ich neue Gewohnheiten, irgendwo, ich brauche Strukturen in meinem Leben. Hilf mir dabei. Gute Gewohnheiten. anzugewöhnen. Dann geistlich essen und trinken, Seelennahrung. Gell? Ist die Bibel meine Seelennahrung? Wie wir essen und trinken jeden Tag, zwei oder dreimal oder vielleicht auch nur einmal, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Gell? Mit der Bibel. Iss sie. Trink Gottes Wort. Erfrischt sie dich. Nährt sie dich. Es ist lebendig. Lies gute Literatur. Nicht nur die Bücher oder das Buch, das ich angezeigt habe. Ist auch empfehlenswert. Aber lies gute Literatur. Nebst der Bibel. Zu der Bibel. Es ist nur gewinnbringend. Und du wirst gestärkt werden. Du wirst erfrischt sein. Lass es deine Beziehungen prägen, die Bibel, Gottes Wort. Ehe, Familie, Arbeit, Freunde. Gerade das mit der Barmherzigkeit. Vielleicht nehmt ihr das mit. Einfach Barmherzigkeit walten lassen. Zu schnell sind wir zu hart. Zu schnell verurteilen wir. Und dann dein Haus zu einem Ort der Begegnung machen. Gastfreundschaft üben miteinander. Auch das, was wir mit dem Kaffee machen können. Für mich ist der anschließende Kaffee zum Gottesdienst eine wichtige Zeit der Gemeinschaft. Im Kleinen das zu leben. Ein Ort der Begegnung. Das soll Gemeinde auch sein. Aber auch dein Haus kannst du dazu machen. Okay. So praktisch Gottes Wort wohnen zu lassen. Damit diese Extreme in deinem Leben nicht bestimmen, sondern eine Ausgewogenheit. Damit Jesus dein Leben segnet und nicht du alleine unterwegs bist. Du hast keine Chance. Du brauchst Jesus und er ist da. Amen. Eine kleine Musik zum Nachdenken nach dem Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du in dieses Leben gekommen bist, in diese Welt gekommen bist. Und danke, bist du die Wahrheit. Und haben wir sie gefunden. Und wir wollen sie, ich will sie mit und durch nichts mir rauben lassen. Auch wenn wir in Zeiten leben, wo die Wahrheit, diese Wahrheit, du selber aufgehalten wirst. Du wirst kommen. In Macht und Herrlichkeit, du wirst kommen. Aber wir beten darum, dass noch viele, die irgendwo da an dieser Wegscheide sind, die merken, wer du bist, die sich aber noch nicht entschieden haben, dass sie sich für dich entscheiden, dass sie dich in ihr Leben, in ihr Herz aufnehmen und wohnen lassen. Es ist ja nur zum Besten. Ich danke dir, dass noch Tage der Rettung sind, heute. Und ich danke dir, dass auch heute Menschen dich gefunden haben und angenommen haben, mögen sie ein Leben lang mit dir in die Ewigkeit gehen. Amen.